Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Am 20. Dezember im Jahre 2000 wurde das Wittenberger Lutherhaus als 22. Frauenort in Sachsen-Anhalt in dieses Frauengeschichtsprojekt aufgenommen. Der 20. Dezember ist gewählt worden, weil der 20. Dezember 1552 ist zugleich der Todestag von Katharina von Bora und deshalb dieses Datum. Und der Ort wiederum wurde gewählt, weil Katharina hier mit Unterbrechungen wohl über 20 Jahre lebte und wirkte. Heute spreche ich mit Ladies First, Katja Köhler. Sie ist die Leiterin der kulturellen Bildung der Stiftung Luther-Gedenkstätten Sachsen-Anhalt. Guten Tag.
Hallo.
Und mit Dr. Stefan Rhein, Direktor und Vorstand der Stiftung Luther-Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.
Willkommen.
Wir wollen heute sprechen über eine Frau, die wohl doch zu den bekanntesten Frauen des 16. Jahrhunderts zählt. Nicht vielleicht unbedingt ihrer selbst willen, aber immerhin im Kontext zum Leben und Wirken ihres Gemahls Martin Luther. Als Einstieg ein paar biografische Eckdaten. So handhabe ich das ja gewöhnlich bei diesem Podcast. Am 29. Januar 1499 wurde Katharina von Bora bei Leipzig als Tochter eines sächsischen Landadligen geboren. Mit 5 Jahren gab der Vater sie dann zur Ausbildung nach Brena in das Augustiner Chorfrauenstift. Weitere circa 5 Jahre später kam sie dann ins Zisterzienserinnenkloster nach Nimptschen. Da war wohl eine Tante von ihr, Äbtissin. Und da taucht sie wohl auch erstmals offiziell auf in einer Verpflegungsliste, wenn ich das richtig gelesen habe. Und durch ihr Leben im Kloster lernte sie lesen, schreiben und singen und auch Latein. Und ich denke, in Nimptschen war es ja dann auch so, dass sie in Richtung landwirtschaftliche Ausbildung noch einiges dazulernen konnte. Zum frühestmöglichen Termin, 1515, hat sie ihr Gelübde als Nonne abgelegt. An diesem Punkt nun meine erste Frage an Stefan Rhein. Das bisher Geschilderte ist nicht untypisch für ein Mädchen aus dem sächsischen Landadel, oder?
Nein, man muss sich vorstellen, Hans von Bora, so heißt ja ihr Vater, hatte ja mehrere Kinder zu versorgen. Es ging ihm nicht besonders gut. Er musste kämpfen für den Lebensunterhalt. Man denkt ja zunächst adlig, also ging es ihm gut, nein. Er musste sich bemühen, seine Tochter zu versorgen. Deswegen hat er sie in diese Klosterschule gebracht und vor allem hat er sie dann ins Kloster auch gebracht. Das heißt, dort war sie versorgt. Das passierte in der Tat vielen Töchtern aus solchen adligen Häusern, die eher zum Niederadel zählen. Und dort wurde sie, wie Sie ja kurz auch geschildert haben, wirklich gut ausgebildet. Ihre landwirtschaftlichen Interessen hat sie mitgenommen, dann auch in ihr späteres Leben. Es gibt auch Listen von Nonnen, gerade in diesem Kloster Marienthron in Nimptschen. Und da waren in der Tat viele sächsische adlige junge Mädchen.
Nun schienen damals aber auch Klostermauern durchaus durchlässig gewesen zu sein. Denn ich habe gelesen, dass Katharina ja schon als Nonne von Martin Luthers Schriften Kenntnis hatte.
Rund um das Kloster hat die Reformation Fuß gefasst. Davon hört man natürlich dann auch im Kloster. Es gibt übrigens einen Stummfilm aus den 1920er Jahren, da wird sogar behauptet, dass Katharina als Nonne von Luther geträumt habe und sie nur deswegen aus dem Kloster herausgegangen ist, um ihn endlich zu treffen. So war es sicherlich nicht. Aber es war natürlich Unruhe rund um das Kloster und Katharina ist ja nicht die erste Nonne, die das Kloster verlassen hat. Also es gab wirklich eine Klosterflucht. Übrigens interessanterweise vor allem in Männerklöstern. Es sind zuerst die Mönche geflohen und dann erst später die Nonnen. Denn die Nonnen wussten sehr wohl auch das Klosterleben zu schätzen. Ja, das war wirklich ein geschützter Raum, ein behüteter Raum, ein Raum, wo auch Frauenleben ja auch selbstbestimmt gelebt werden konnte. Ja, das Kloster war der Ort, wo Frauen Bildung genossen konnten, wo sie auch selbstbestimmt leben konnten. Nicht, was war das Leben außerhalb der Klostermauern? Es war letztendlich nur der Ehestand. Das heißt also, um ein autonomes Frauenleben zu führen, waren Klöster gute Orte. Und deswegen sind die Frauenklöster, haben sich als allerletzte aufgelöst. Also von daher darf man nicht, dass hinter Klostermauern hat man manchmal das Gefühl, das ist wie Gefängnis. Ja, das ist es nicht, sondern es ist wirklich auch ein Raum selbstbestimmten Lebens.
Also auch kein auf einem anderen Stern leben, sondern mit all den Sachen, und so dass man eben auch wusste, wie das Leben außerhalb ist, so dass das eben durchaus auch seine Gefahren oder Unwägbarkeiten.
Ja, es waren ja auch gebildete Frauen, das heißt also Frauen, die auch lesen konnten. Und es gibt übrigens auch Autobiografien von Frauen, wie sie eben ihre Gelübde auch ablegen wollten. Das war ja nicht so ein einfacher Schritt, ja. Man hat ja das gelobt. Man war ja Braut Christi. So haben sich die Nonnen verstanden. Und es gab übrigens auch große Polemik, als gerade gegen Katharina von Bora. Das ist ja wirklich ein anstrengender Lebensschritt, ja. Es gab also katholische Polemik. Das wurde ihr in den Mund gelegt. Das hat ein katholischer Theologe gegen Katharina polemisiert. Ich bin durch dich, also durch Luther, von einer Braut Christi zur Kloake gemacht worden. Also das war wirklich auch ein lebensentscheidender Schritt, hier aus dem Kloster rauszugehen und quasi in die Wildnis des Alltags einzusteigen. Und das kann man sich, glaube ich, dramatisch genug gar nicht vorstellen.
Da habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, dass es zu den sächsischen Klöstern ja auch eine Dissertation gibt und dass es tatsächlich eben da diesen Widerstreit gab, der Frauen zu sagen, also entscheide ich mich zu gehen oder entscheide ich mich bewusst trotzdem zu bleiben, obwohl die Möglichkeit jetzt besteht. Aber ich denke, wir sagen nichts Falsches, wenn vermutlich auch Martins Argumentation über die Verbindlichkeit von Klostergelübden oder eben nicht dazu führte, dass es dann eben zu der jetzt schon angedeuteten, doch sehr entscheidenden Wende in ihrem Leben kam. Nämlich wir sind jetzt bei im Jahre 1523 in der Osterzeit angelangt. Das heißt 500 Jahre zurück. Genau. Mit dem und der Torgauer Ratsherr Koppe war ja damals schon ein Anhänger Luthers, und weil ja das Kloster Nimptschen beliefert hat, gelang es ihm dann, Katharina von Bora und weitere 8 oder ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden, 8 oder 11 Mitschwestern, also andere Nonnen, beim Fliehen aus dem Kloster zu unterstützen. Und da wäre ich bei einer weiteren Frage an Sie, Herr Rhein. Auch das ist ja wiederum nicht untypisch dann für die Zeit des 16. Jahrhunderts, dass Klöster dann verlassen wurden von Männern, hörten wir gerade zuerst, aber auch dann von den Frauen durch Flucht. Oder aber dass Klöster durchaus auch, das ist mal so, auch so drastisch gesagt, wie wir es vorhin hörten, durchs Aussterben. Denn ich habe in eben dieser genannten Dissertation von Sabine Zinsmeier auch gelesen von einem skurrilen Inventarverzeichnis aus Großenhain von 1571. Also wir sind ja schon ein Stückchen voran. Da steht, werden also neben Mobiliar und Geschirr dort auch die Äbtissin und die letzte Nonne aufgezählt im Inventarverzeichnis. Und das macht es, glaube ich, dann nochmal deutlich, auf welche Zeiten wir zurückschauen.
Ja, wir sitzen hier ja gerade in der Nähe des Lutherhauses. Das Lutherhaus ist hinter uns. Das ist ja auch ein Kloster gewesen, das Schwarze Kloster. Und am Ende, um 1520, ist hier nur noch Luther und ein alter Abt Eberhard Prisker. Also es ist in der Tat so, die Klöster waren dann leer. Man darf natürlich auch nicht vergessen, gerade die Landherren hatten natürlich auch ein Interesse daran, dass die Klöster aufgelöst werden, damit sie auch Land und Boden übernehmen können. Ja, es hat immer irgendwie was auch mit Geld zu tun. Ja, die Klöster waren dann verlassen und mussten natürlich auch neue Aufgaben übernehmen. Ja, das ist so, wie Katharina sich neu einrichten musste, sich neu positionieren musste. So war das auch parallel bei Luther. Ja, der war dann Universitätsprofessor, aber er verdiente gar nichts zum Beispiel. Ja, das war als Mönch und als Nonne warst du ja ohne Geld, musstest keusch leben. Also ich finde das immer ganz spannend, sich die beiden vorzustellen, also welche Bruch im Leben sie verarbeiten mussten. Und es war vielleicht ganz schön, dass sie sich dann getroffen haben und diesen Bruch gemeinsam gelebt haben.
Ich denke auch, darauf werden wir an späterer Stelle nochmal zurückkommen, wie das vielleicht mit beiden ergangen ist. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Denn wir sind ja noch an der Stelle Ostern 1523 und Katharina von Bora kommt ja letztendlich hier nach Wittenberg, über Torgau, glaube ich, führte sie der Weg. Und wie gesagt, Katharina hatte sich ja bewusst entschieden, das Kloster zu verlassen. Das heißt, bei ihr war das etwas anders. Sie war dann nicht diejenige, die als letzte im Inventar aufgeführt war. Aber es war bestimmt nicht einfach für sie, denke ich. Also sie deuteten das vorhin ja schon mal an, herein. Nach 20 Jahren in klösterlicher Gemeinschaft zu leben, ist ja doch tatsächlich ein ganz schöner Bruch oder eine Lebenswende. Und das führt mich zu meiner ersten Frage an Katja Köhler. Ich hatte vorhin auch gesagt, oder habe ich es vergessen, dass Sie auch als Stadtführerin in Wittenberg unterwegs sind, Entschuldigung. Als Stadtführerin sind Sie unterwegs und Sie schlüpfen auch nicht nur ins Gewand, sondern auch in die Rolle von Katharina von Bora. Und deshalb meine Frage, wie schildern Sie die Ereignisse, die dann schlussendlich bis dahin führen, dass der Stand der Ehe angebahnt wird zwischen Martin und Katharina?
Also der beste Ort, um diese Geschichte zu erzählen, ist der Kranachhof in der Schlossstraße. Da ist sie ja untergekommen. Ist ja so, die Nonnen kommen an, müssen auf die Häuser verteilt werden. Die können ja nicht ein eigenständiges Leben führen ohne männliche Protektion. Also guckt man, wo kann man sie unterbringen? Kann man sie verheiraten? Kann man sie zurückschicken zu den Familien? Und Katharina kommt ja bei Lukas Kranach und seiner Frau Barbara unter und da ist die Geschichte schön zu erzählen, wie sie da ankam, wie sie das weltliche Leben gelernt hat, wie sie in der Apotheke gearbeitet hat, wie sie auch dort ihre erste große Liebe traf, die sie dann nicht heiraten durfte. Und ja, so ein bisschen kurz die 2 Jahre zu umreißen, bis es dann 1525 soweit war, den Martin zu nehmen.
Und diese 2 Jahre sind aber auch die Basis dafür, dass man ja direkt von einer Freundschaft zu Barbara Kranach sprechen kann, oder?
Ja, das ist ihre mütterliche Freundin. Sie ist ja 12 Jahre älter, die Barbara Kranach. Und ich glaube, die war unglaublich wichtig, sie erstmal in diese ganz neue Welt hineinzuführen, weil mit 6 Jahren ins Kloster zu gehen, da kennt man ja auch nichts, wie man sich versorgt, was man anzieht. Also das Leben ist ja nun ein ganz anderes. Und ich glaube, da war die beratende Barbara an ihrer Seite eine große Hilfe.
Und vielleicht mache ich es einfach an der Stelle schon mal, also Spoiler-Alarm. Es gibt ja hier durchaus in Wittenberg auch einen Stadtrundgang, gell, der sich den beiden widmet oder die beiden begleitet.
Ja, es gibt auch Barbara Kranach, die mit mir unterwegs ist. Und da haben wir auch sehr viel Spaß. Und meine mütterliche Freundin Barbara erzählt mir dann, wo es lang geht in dieser 16. Jahrhundert-Welt.
Ja, ich glaube, das sei an der Stelle erlaubt, da wir ja keinen historischen oder wissenschaftlichen Anspruch erheben, sondern eben zeigen wollen, wie Frauenorte, Frauengeschichte möglichst an verschiedene Zielgruppen auch vermitteln können. Und deshalb sei dieser kleine Ausblick schon mal gewagt. Sie sprachen gerade davon, Frau Köhler, dass es ungefähr 2 Jahre gedauert hat. Das heißt, wir springen jetzt oder machen den nächsten Sprung zum 13. Juni 1525.
Genau, das ist ein wichtiger Tag ja auch für Wittenberg. Das feiern wir jedes Jahr, also Luthers Hochzeit. Das ist eines der schönsten Stadtfeste Deutschlands. Und da lebt wirklich die Stadt ihre Geschichte. Und diese Geschichte Wittenbergs kulminiert eben in der Geschichte Luthers und eben auch Katharinas. Das ist doch immer wichtig zu sagen, sie ist nicht nur ein Anhängsel vom Mann Martin, sondern sie hat doch eine ganz eigene Statur und die behält sie interessanterweise und spannenderweise eben auch in ihrer Ehe. Sie ist wirklich eine, ja, man kann fast sagen, eine symmetrische Beziehung. Ja, da kommen zwei Menschen zueinander, die ganz ihr eigenes Leben ja schon gelebt haben. Sie ist ja immerhin eine 26-jährige Frau.
Überreif.
Für die damalige Zeit ja. Also man hat wirklich sehr viel früher geheiratet. Das ist also eine selbstbewusste Frau, die Katharina von Bora, ja, auch die ihrer adeligen Herkunft sehr wohl bewusst ist. Und wenn Luther sie anspricht, lieber Herr Käthe, dann ist das wirklich sehr respektvoll gemeint. Ja, diese Mischung aus liebevoll und respektvoll, das ist in den Anreden Luthers doch immer wieder zu spüren. Es sind 12 Briefe von ihm an sie erhalten und es ist wirklich faszinierend zu beobachten, wie er sie immer wieder unterschiedlich anspricht. Ja, wir sagen vielleicht manchmal liebevoll mein Schatz oder so, aber er ist wirklich da fantasievoll. Also meine allerliebste Käthe oder mein Herr Käthe in ihrem Königreich oder Saumärkterin, weil es, wenn er sie auf ihre landwirtschaftlichen Interessen anspricht. Also das ist wirklich eine Beziehung, die wirklich faszinierend ist. Es ist ja keine Liebesheirat. Ja, das muss man sich auch vorstellen. Sie will versorgt werden. Er will eigentlich nicht heiraten. Ja, ja, muss man sich ja vorstellen. Er ist 15, 25. Ist er ja schon ein, ja, für die damalige Zeit ein älterer Herr, der das Alleinsein im Kloster ja auch gewöhnt ist. Was soll da jetzt eine Frau? Also, das ist ihm für ihn auch eine Lebensrealität, die für ihn ganz fremd ist. Und aber er wird auch wirklich bekniet von seinen Kollegen. Jetzt, du sprichst immer dafür, dass Priester heiraten sollen, ja? Du kämpfst dafür, dass Sexualität ein Gottesgeschenk ist. Und du, Hagestolz, bleibst allein in deinem Kloster. Also du musst auch in deiner eigenen Existenz für deine Theologie ein Zeugnis geben, ja? Und dann denkt er, okay, sie sucht ihn ja raus, also das muss man eindeutig sagen, also sie will ihn und er sagt ja, seltsame Argumente wegen der Schwachheit des Fleisches und also es ist so gar nichts an Liebe und Leidenschaft dabei. Und das Faszinierende an dieser Beziehung ist, wie eine, ja, wie soll man sagen, eine Sachhochzeit zur Liebesehe wird. Ja, meistens ist es ja eine Liebeshochzeit, wird irgendwann mal zur, ja, eher alltägliche Beziehung, wo man halt miteinander lebt. Aber den beiden gelingt wirklich etwas ganz Seltenes. Ja, eine eher rationale Entscheidung zur Hochzeit wird Grundlage einer wirklich liebevollen Ehe.
Ich habe das mir gerade noch mal auch rausgesucht. Der David Stresenow hat das wohl, glaube ich, den Luther in dem Film von Katharina von Bora verkörpert. Der David Stresenow sagt ja auch, er hat wohl gelernt, Liebe lebt dadurch mit Zärtlichkeiten bis ins hohe Alter. Ja, vielleicht kann man das auch so.
Also das ist übrigens ganz spannend, also wie die beiden Sexualität entdecken. Ja, also man weiß ja wirklich viel von Luther. Erstmal ist er ein, ja, auch ein faszinierender Briefschreiber. Dann gibt es ja die fast täglichen Treffen am Tisch Luthers. Da kann man in den Tischreden lesen. Und er denkt zum Beispiel mal über seinen letzten Tag nach. Ja, so wie stellt er sich seinen letzten Tag vor? Und das wird in den Tischreden geschildert. Also da kommt Essen, Trinken, Bibel lesen und mit meiner Käthe schlafen. Also das ist quasi, wie er sich das Leben vorstellt. Ja, das ist so quasi der Höhepunkt. Und oder eine andere Geschichte, im ersten Jahr der Ehe beschreibt er mal, wie er morgens aufwacht. Die meisten erinnern sich vielleicht, wenn sie mit ihr einschlafen oder mit ihm einschlafen. Und er erinnert sich daran, wie er aufwacht und neben mir liegen Zöpfe. Also diese existenzielle Erfahrung, ich wache nicht allein auf. Ja, da liegt jemand neben mir. Ja, und da merkt man, wie sensibel Luther auch dieses neue Leben auch wirklich empfindet und auch beschreiben kann. Das ist eben nicht nur der grobe Klotz, wie Luther oft dargestellt wird, der da durch die eher ein Raubein und jähzornig, sondern zugleich ein sehr sensibler Beobachter dessen, was sich jetzt in und mit seinem Leben ändert, dadurch, dass sie, Katharina, in sein Leben eintritt.
Da fällt mir gerade noch etwas ein. Ich habe einen Kollegen hier aus Wittenberg kennengelernt, der sich mit dem Land schon beschäftigt. Er hatte bei uns, es ging um Sprachausbildung, hatte er bei uns nur so zum Besten gebracht, dass ja Melanchon schon gar kein Freund von Heirat war. Er war ja wohl auch nicht eingeladen, ja, zur Hochzeit. Und dass er dann aber letztendlich ja auch, ja, wie hieß die Dame? Ich
Katharina Krapp.
Ja, Katharina Krapp. Dass er wohl dann wohl nach einiger Zeit von seinen Freunden und Kollegen gefragt wurde, wie es denn so wäre mit der Ehe. So nach dem Motto, dieser Spruch, sie stört nicht. Dass das sozusagen die Quintessenz ist. Ich denke, das ist schon ein anderes Bild.
Die Ehen der beiden sind wirklich sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, Luther der wirklich sehr sensibel, auch sehr sinnlich, also diese Beziehung erfährt, sie sehr genießt auch, also für ihn wirklich eine neue Dimension des Lebens. Und 100 Meter weiter lebt Philipp Melanchthon, ein Workaholic, der wirklich Tag und Nacht arbeitet, der eher heruntergekommen lebt, sodass Luther sagt, also ich suche eine Frau für ihn. Und Melanchthon noch wenige Wochen vor der Hochzeit dementiert auf keinen Fall, also ich heirate nicht. Und dann lädt er eine der wirklich traurigsten Hochzeitseinladungen, die je geschrieben worden sind, er lädt zum Tag meiner Trübsal ein. Und so nach vielen, vielen Monaten wird sie zum ersten Mal erwähnt, ja, dass sie nicht stört. Es kommen dann auch Kinder auf die Welt, aber das ist eine Beziehung, die also nicht dieses Glück der gelebten Sinnlichkeit hatte, ja, sondern das ist eher eine Sachbeziehung, also die beiden stützen sich, also sie bekommen Kinder, er schätzt sie, er ist auch natürlich traurig, als sie stirbt, aber es gibt keine Briefe, es gibt von ihr kein Bild, also man kann sich diese Beziehung gar nicht so ausmalen, es gibt einfach keine Zeugnisse davon, sie leben einfach im gleichen Haus. Und da ist die Beziehung Luthers und Katharinas ist viel spannender, viel farbiger, viel bunter. Da kann man viel mehr erzählen.
Und zum Glück eben auch viel mehr übermittelt. Ne? Und das haben wir tatsächlich auch bei unseren Frauenorten öfters, dass wir sagen, also wir würden gerne noch viel, viel mehr über die Frauen erfahren. Aber wenn sich niemand gemüßigt gefühlt hat, das aufzuschreiben oder aufzuheben, wenn was aufgeschrieben wurde, fehlen eben doch ist die Quellenlage eine deutlich andere als. Ja, das Stichwort Kinder fiel gerade. Und da hatte ich mir notiert, Luthers Auffassung, ja, eine junge Frau kann einen Mann so wenig entbehren als essen, trinken und schlafen, führt er dann in letzter Konsequenz auch zur Geburt der 6 Kinder aus der Verbindung. Aus der Verbindung eines ehemaligen Mönches und einer entlaufenen Nonne, wie es immer so heißt. Sie hatten ja vorhin auch schon mal anklingen lassen, wie das angekommen ist in der damaligen Gesellschaft, ja, als Skandal, ein Bund des Teufels, aus dem nur Monster hervorgehen könnten, wie viele Mitmenschen prophezeiten. Aber mit dem Erstgeborenen der Luthers, darauf würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen, dem Sohn Johannes oder auch Hans genannt, verbindet Sie, liebe Frau Köhler, noch etwas anderes aus der Gegenwart? Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich finde es interessant, dass Sie gerade diesen Hans zu einer Hauptrolle verholfen haben.
Ja, ich habe mir mal gedacht, es wäre ja schön, wenn es so ein Mitmachtheft oder ein Activity-Book geben würde, wo Schüler oder auch schon ja Grundschüler so in dem Alter 10 Jahre durch die Stadt gehen und die Wittenberger Stadtgeschichte nicht von dem großen Reformator hören, sondern nämlich aus dem Blick seines Sohnes, also ein kleiner Kinderstadtführer, der die Orte beschreibt, wo ich aber auch was machen muss, wo ich dann auch Eintrittskarten eintragen kann und einkleben kann, Bilder reinkleben kann, also das ist mein einzigartiges Buch wird und auch als Grundlage für Grundschulen dient. Und ja, und der Hans hat so eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Das ist nun der erste Sohn. Man hat Angst, was rauskommt. Das haben Sie ja gerade schon gesagt. Dämon, Teufel, das, was auch immer aus so einer Verbindung Mönch, Nonne werden kann, der auch gleich 2 Stunden später getauft worden ist nach der Geburt, weil man nicht wusste, was einen erwartet. Also von daher machte sich diese kleine Figur Hans, der hüpfend durch Wittenberg läuft, ja ganz gut in dieser Geschichte.
Ja, ich denke, das ist eine Art von Vermittlung von Geschichte, von Prozessen oder auch Personen der Reformationszeit für eine sehr junge Zielgruppe, aber die eben auf die Zielgruppe ja abstellt und zu Recht anfährt. Ich denke auch gerade, was ich auch vergessen habe, zu sagen, dass wir ja eine UNESCO-Welterbestätte sind und da gibt's ja auch diesen hübschen kleinen, dieses Malbuch zu den 6 Staunenswerten, ne, wo diese Eulenfamilie oder Eulenfamilie unterwegs sind und den Ort erklären. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass da die Frauen repräsentiert werden. Hier in Wittenberg ist es dann allerdings der Martin, der mit seiner Kirche und den Thesenanschlag natürlich auch zu Recht Platz gefunden hat. An dieser Stelle auch Glückwunsch zum erfolgreichen Jahr 2022. Ich habe gelesen, so viele Kinder wie noch nie, oder Kinder und Jugendliche wie noch nie, ich glaube über 13.000 Kinder und Jugendliche haben ihre kulturellen Bildungsangebote genutzt. Das muss man erstmal schaffen, ja?
An allen drei Standorten. Also Eisleben, Mansfeld, Wittenberg.
Ja, ja, genau, ja. Jetzt wäre noch meine Frage. Wir waren jetzt gerade bei, Sie sprachen, glaube ich, von 8- bis 10-Jährigen. Wie stellen Sie denn eigentlich einen dicken älteren Zielgruppe, sagen wir so Schulklasse, 7., 8. Klasse, was ja auch ein bisschen Schwerpunkt, ja, mit Reformation, glaube ich, hängt im Geschichtsunterricht dann an der Klassenstufe ist es angebunden. Wie stellen Sie denen denn eigentlich Ihrer Katharina vor?
Katharinenführungen sind für dieses Alter nicht so so oft gebucht. Also wir versuchen aber trotzdem sehr, sehr interaktiv, also auch meine Kolleginnen vor Ort und mein Kollege in Mansfeld, den Luther und die Katharina lebendig werden zu lassen. Also indem wir Fragen stellen, passende Angebote haben, was die Kreativabteilung angeht, verschiedene Formate, die wir entwickeln. Wir haben auch Rollenspiele, wo man sich verkleiden kann und wo man so ein kleines Impro-Theater mit seinen Schülern oder seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Klasse veranstalten kann, was gut läuft, also verschiedene Themenbereiche, die auch abgedeckt werden. Und was uns zu diesen wunderbaren Zahlen im letzten Jahr geholfen hat, ist unser neuer Escape-Raum, Tatort 1522, der ab 6. Klasse buchbar ist. Also ab diesem Alter macht es erst Sinn, da hineinzugehen. Und indem man dann erfährt, wie man im Team das Neue Testament übersetzt hat, gedruckt hat, bebildert hat, also spielerisch lernen am außerschulischen Lernort. Und das passt genau in diese Zeit, auch gerade nach Corona. Und von daher ist es dann Geschichte durch verschiedene Medien, verschiedene Möglichkeiten. Und das läuft ganz gut. Und diese Möglichkeiten, die wir haben, sind natürlich fantastisch.
Da stelle ich mir gerade vor, wie das wäre, wenn Martin und Katharina in diesem Escape Room unterwegs sind. Sie hätten natürlich Heimvorteil, ja, sie wüssten ja bestimmt einiges.
Also Katharina wäre bestimmt gut, weil sie ja bestimmt gut rechnen konnte und wirtschaften konnte. Und es geht um dreistellige Zahlencodes und am Ende um einen fünfstelligen. Also ich glaube, da hätte sie vielleicht einen kleinen Wettbewerbsvorteil.
Ah ja, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich mir auch notiert habe, also im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf diesen Podcast und auf einen weiteren zu Frauen des 19. Jahrhunderts, also 300 Jahre später, fand ich doch nochmal einen interessanten Hinweis, der uns vielleicht das Rollenverhältnis bei den Luthers etwas besser zu verstehen hilft. Ich habe dort sinngemäß gelesen, das Zitat und die Quelle wird dann auch im Blog angegeben, dass noch am Ende des 18. Jahrhunderts die Rollen von Mann und Frau in Ehe, Familie oder Haushalt und auch in der Öffentlichkeit zwar tatsächlich auch sehr verschieden waren, aber eben eher gleichwertig in ihren Aufgaben und auch in den Verantwortlichkeiten. Also weniger polarisierend, als wir es dann für spätere Jahrhunderte bis vielleicht auch in die Gegenwart haben, sondern dass sie sich eher gegenseitig ergänzen, also komplementär sind. Und da würde ich sagen, sind Martin Luther und Katharina von Bora doch eigentlich ein Paradebeispiel, wie sowas funktionieren kann, oder?
Also es ist in der Tat so. Das ist wirklich eine arbeitsteilige Beziehung, dass Frauen in Küche, Kirche, Kinder reduziert werden. Das ist wirklich eher ein Teil der modernen Ehe. Also Luther wusste sehr wohl, was er an seiner Katharina hat. Ja, er nennt sie ja Morgenstern von Wittenberg, auch einer der liebevollen Ausdrücke, weil sie so früh aufstand. Das hat sie ja im Kloster gelernt. Also morgens um 4 war sie da schon zugange. Und er wusste sehr wohl, dass er ohne sie das eigentlich gar nicht hinbekommt. Ja. Die Schwierigkeit war, als Frau warst du nicht rechtsfähig, du konntest keine Verträge unterzeichnen. Aber salopp gesagt, sie hatte ihn trotzdem im Griff. Ja. Er hat dann einfach gekauft, ja, also er schreibt selber mal, dass er hier wieder ein Feld und hier einen Acker gekauft hat, nicht für mich, sondern für sie, denn sie hat ihn mit Tränen und Bitten so gedrängt, dass er also diese Geschäfte für sie getätigt hat, also sie hat das Bier gebraut. Wir haben mal ausgerechnet, sie hat wahrscheinlich mehr verdient als er, ja, obwohl er der bestverdienende Professor in Wittenberg war mit 400 Gulden. Sie hatte hier eine Hausschule, also hier haben Studenten gewohnt, von denen sie natürlich auch Geld verlangt hat. Also, wie Katja Köhler ja schon gesagt hat, sie war wirklich eine Rechenkünstlerin und eine gute Betriebswirtin hier. Sie hat also Geld verlangt, hatte ein ganz geschicktes System. Sie hat einen Senior immer ernannt, waren ungefähr 20 Studenten. Und sie hat immer nur mit diesem Senior abgerechnet und der musste mit den 19 anderen abrechnen. Und es gab Seniores, die nie wieder dieses Haus betreten haben. Ja, weil mit dieser Frau abzurechnen, da musste man wirklich früh aufstehen. Also sie hat Bier gebraut. Wir wissen über 5000 Liter Bier. Also sie war fürs Bier zuständig, er für den Wein, weil der Wein kommt ja auch in der Bibel vor. Also der Wein ist quasi dem Theologen näher. Aber trotz alledem täglich trank man Bier. Ja, man konnte ja kein Wasser trinken, das war ja eher unrein. Also hat man so leicht Bier getrunken. Wenn man richtig gefeiert hat, gab es Starkbier. Also das war ein großer Haushalt. Ja, das war wahrscheinlich eine der größten Landwirtschaften in Wittenberg. Ja, das war wirklich eine Managerin dieses Hauses. Also mit ihren Gästen immer volles Haus, ungefähr 50, 60 Studenten, Gäste, Besucher. Alle wollten ja den Reformator kennenlernen. Ja, dann traf man sich nach dem Essen zum Tischgespräch. Die einzige Frau, die reinkommen durfte, war sie. Dr. Rissa wurde sie dann auch genannt, so ein bisschen spöttisch, ja, als eine gelehrte Frau, die Bier einschenkte den vielen, vielen Gästen. Also das war ein richtig volles Haus. Ja. Das darf man sich nicht als deutsche Kleinfamilie vorstellen, Papa, Mama, Kinder, sondern sie hatte wirklich ein ganzes Haus zu bewältigen. Ja, das ist wirklich so, dass auch manche Gäste waren ganz erstaunt, wie kommt dieser Mann eigentlich noch zur Arbeit? Ja, die ständig ein Kommen und Gehen, laut, viele Kinder, viele Gäste, viele Sprachen hin und her. Wie kommt der Mann eigentlich noch zur Arbeit? Also, und dass er zur Arbeit kam, verdankte ihr, ja, weil sie hat diesen Laden geschmissen, um es salopp zu sagen.
Bevor wir vielleicht zum Schluss nochmal darauf kommen, welche Objekte aus der Sammlung vielleicht die meisten oder stärksten Assoziationen bei Ihnen hervorrufen, bei Ihnen beiden, würde ich auch nochmal an Katja Köhler die Frage richten. Sie sind ja nun selber eine studierte Diplomkauffrau im Bereich Tourismuswirtschaft. Was Ihnen persönlich an der Katharina am meisten imponiert? Denn es fiel gerade schon das Stichwort Managerin, mittelständisches Unternehmen.
Genau, Herr Rein hat ja ganz viele Aspekte schon gesagt. Also ich bin sehr beeindruckt, ob ihren Mut ist, also aus diesem Kloster zu fliehen, dieses gute, sichere Leben aufzugeben. Sicherlich die anderen Frauen haben genauso Mut bewiesen, die kennt man halt wenig. Über Katharina ist ja, glaube ich, mehr als je über eine andere Frau in dieser Zeit geschrieben worden oder berichtet worden. Aber auch dieses ganze zu rocken, dieses ganze Haus hier in Schuss zu halten, auch nebenbei zu renovieren, die schöne Wohnstube einzurichten. Das sind ja alles Sachen, die sicherlich auf Katharina zurückzuführen sind. Ich glaube, den Martin hat das nicht gestört, dass die Wohnstube da so lotterig aussieht. Also, dass man endlich einen Kachelofen hat und so eine schöne Holzwände mit bunter Bemalung. Also dieses ganze neue Leben so ja von heute auf morgen auch auf sich zu nehmen und einfach zu machen, diese Tatkraft auch und dieses Gottvertrauen, was sie auch haben musste, um überhaupt hier klarzukommen. Also das ist echt bewundernswert.
Ich denke, das unterstreicht nochmal ganz deutlich dieses Komplementäre, was wir vorhin gesagt haben, ne? Das sich ergänzen und zu sagen, die Rolle einer Frau. Und wir dürfen nicht vergessen, also das merke ich bei allen Podcasts, die ich führe, dass ich sage, und wenn wir gerade davon reden, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in 9 Jahren 6 Kinder zu gebären, ja, dann auch noch.
Ja, und dann vor allem auch noch 2 zu verlieren und auch noch eine Fehlgeburt zu haben. Das sind ja alles Dinge, die gar nicht, also die man schon weiß, aber die man auch noch beachten muss. Und man weiß auch nicht, wie krank die Kinder zwischendurch waren, die Gefahr durch Pest, durch andere Krankheiten. Also das sind Dinge, die ja auch quasi selbstverständlich sind in dieser Zeit und ja auch heute so einen Alltag einer Familie beeinflussen. Und aber das alles durchzustehen und am Ende hier so ein Unternehmen zu führen, sehr erfolgreich zu führen, ist natürlich eine absolute Top-Leistung.
Ja, ich denke, da aus diesen Worten und auch aus den Worten von Herrn Rein spricht tatsächlich große, große Wertschätzung. Und da kann ich mich nur anschließen. Und ich finde es eben auch gut, dass in dem Falle doch recht viel übermittelt ist. Und wir sprechen oder haben relativ oft gesprochen über schriftlich über Belieferungen, die wir haben. Nun ist ja dieses Museum, wenn ich es richtig gelesen habe, das größte reformationsgeschichtliche Museum mit über 1000 Objekten. Zum Schluss die Frage, gibt es Objekte, gibt es etwas Spezielles, wo Sie sagen, also denke ich an Katharina, würde ich sagen, dieses Objekt aus unserer Sammlung oder jener Raum repräsentiert für mich am ehesten oder assoziiert am ehesten für mich diese Person, die sie ausmacht.
Für uns ist Katharina immer wichtiger geworden im Laufe der Jahre. Wir haben ja 1999 zu ihrem 500. Geburtstag die erste Katharina-Ausstellung gemacht, ja, die es überhaupt je gab. Also Katharina wurde quasi in ihrem eigenen Haus wiederentdeckt. Und wir haben vor der Lutherstube einen Raum eingerichtet, wo sie sehr präsent ist. Erstmal dieses eindrucksvolle Bildnis, das Cranach von ihr geschaffen hat. Das ist ja gleich nach der Hochzeit, gibt es diese Doppelbildnisse, Martin und Katharina, die in großer Auflage erschienen sind. Also man konnte sich Katharina auch im 16. Jahrhundert richtig vorstellen. Ja? Eine wirklich auch strenge, taffe Frau, die so ihren ganz eigenen Liebreiz hatte, wie man im 16. Jahrhundert sagte. In diesem Raum ist auch ein Rosenkranz, der ihr zugesprochen wird, denn sie war ja als Zisterzienserin Nonne auch sehr mit Maria verbunden, ja, war ja auch eine wirklich auch fromme Frau. Ja, also, aber wenn man an Wittenberg und Katharina denkt, ich glaube, dann haben wir im Lutherhof das erste ganzfigurige Denkmal einer Frau des 16. Jahrhunderts geschaffen. Das hat eine Bielefelder Künstlerin, Nina Koch, ja, entworfen. Ein wirklich eindrucksvolles Standbild. Sie steht da ganz figurig, läuft durch einen Rahmen hindurch, soll zeigen, dass sie wirklich auch als eine mutige, taffe Frau, ja, fast aus dem Mittelalter in die Neuzeit geht, wirklich auch Grenzen und geschlossene Türen durchbricht als eine starke Frau. Und das ist heute eines der meist fotografierten Motive in Wittenberg geworden. Ja, so sagen wir manchmal lächelnd, das ist eigentlich nicht nur das Lutherhaus. Manchmal ist es auch für uns das Katharinenhaus. Ja? Sie ist die Chefin dieses Hauses gewesen und dass sie im Lutherhof so einen prominenten Platz hat und wirklich von vielen, vielen auch bewundert wird, fotografiert wird. Es gibt ja fast schon einen kleinen Legende, also sie hat einen Ehering an und wenn sie kommen und sie sind alle herzlich eingeladen, dann werden sie sehen, dieser Ring, der glänzt, denn alle fassen diesen Ring an, denn er bringt Glück. Also Katharina bringt auch heute noch Glück dem Lutherhaus, dem Luther, Wittenberg und hoffentlich allen Besucherinnen und Besuchern.
Das ist sehr, sehr anschaulich beschrieben, glaube ich, ja, weil für unsere Zuhörenden, die aber die Chance haben natürlich im Cover dieses Podcastes eben diese Skulptur oder diese Plastik zu sehen. Und sie hat es damit auch als, ich sag's mal so spaßenshalber, als Covergirl auf unserer Übersichtskarte geschafft, die wir ja zu den Frauenorten machen durften, um den Überblick zu zeigen über die 52 Frauenorte. Und jetzt bleibt ja noch die Frage, was ist Ihr Lieblingsstück oder gibt es ein Lieblingsobjekt, wo Sie sagen würden, das ist für mich...
Also es gibt eins, was gar nicht in der Sammlung ist und gar nicht in Wittenberg ist, nämlich der Hochzeitsring von Katharina. Der ist ja in Leipzig im Museum, aber im Depot bei uns gibt es eine Kopie aus dem 19. Jahrhundert. Und das durfte ich einmal anfassen und das war... obwohl es eine Kopie ist und auch nur 19. Jahrhundert, hat mir das total was gegeben. Also das war sehr, sehr beeindruckend, diesen Ring zu sehen. Und das, was wir noch haben, ist nicht weit von der Katharina, von dem Denkmal auf dem Hof, nämlich das Katharinenportal, das sie ihrem Martin zum Geburtstag geschenkt hat. So ist die Geschichte, einen Ort zu schaffen, wo sie sich hinsetzen können und wo sie sich dann endlich mal in Ruhe kurz unterhalten können. Ob das nun oft der Fall war, weiß man nicht, aber es gibt ja auch noch die schöne Geschichte, dass sie es selbst bezahlt hat mit ihrem Geld, was sie dem Martin aus dem Kreuz geleiert hat, weil er ihr Geld gegeben hat, um mal die Bibel durchzulesen. Also das ist immer ein schöner Einstieg für Jung und Alt, diese Geschichte zu erzählen, dort auch ein Foto zu machen. Gerade amerikanische Touristen lieben das, sich da reinzusetzen und sich wie Martin und Katharina zu fühlen. Also original auch noch da, rings um die Eingangstür. Also von daher würde ich sagen, das Katharinenportal und natürlich das Bild von Katharina bringt uns natürlich auch näher an sie heran.
Dies ist ein kleiner Hörspaziergang durch die Geschichte oder auch den authentischen Ort. das Lutherhaus, das Wittenberger Lutherhaus gewesen. Es gäbe natürlich noch sehr, sehr viel mehr zu berichten. Von der Freundschaft zu Barbara Cranach haben wir schon gesprochen. Zu den Stadtführungen, die es mit und zu Katharina von Bora gibt. Es gibt ja hier auch direkt auf dem Hof oder im Gebäude hier neben dem Augusteum oder gehört es zum Augusteum die Gaststätte oder das Restaurant, das ihren Namen trägt. Wo es ja auch eine kulinarische Sonderführung gibt, mit Gruß aus Käthes Küche, wenn ich es richtig gelesen habe. Es mag der Vollständigkeit halber hier auch erwähnt werden, dass es ja auch eine Katharina-Luther-Stube in Torgau gibt, wo sie ja leider verstorben ist infolge eines Unfalls, als sie hier von Wittenberg wieder einmal fliehen musste, der Pest wegen. Mhm. Unser bisheriges Gespräch oder unser Gespräch heute, das verstehe ich also wirklich auch nur als ein weiteren Puzzlestein, um uns dem Leben und Wirken dieser Frau des 16. Jahrhunderts annähern zu können. Es gibt zahlreiche Bücher und Filme über sie, Kirchen, Heime, soziale Zentren, Schulen und Straßen tragen ihren Namen. Und das Wittenberger Lutherhaus erinnert im Hof ja mit einer Frauenortetafel daran, dass wie alle anderen über 50 authentischen Orte, dass eben auch hier in Sachsen-Anhalt Frauengeschichte ein wesentlicher Teil von Landesgeschichte ist. Und ich danke dafür einmal Katja Köhler, die mir hier im Gespräch zur Verfügung stand, neben ihrem Museumsalltag und als Stadtführerin, ja fast täglich ihre Frau steht und eben, wie gesagt, manchmal auch in die Rolle schlüpft. Ich danke den Stiftungen Luther Gedenkstätten Sachsen-Anhalt im Allgemeinen und Ihnen, Herr Dr. Rhein, im Besonderen. Und ich denke, nach über 25 Jahren seit der Gründung, nach Ihrem Tätigsein, übergeben Sie ja nun die Geschäfte an Ihren Nachfolger. Ihnen persönlich wünsche ich vor allen Dingen Gesundheit und alles Gute für den Unruhestand.
Danke noch. Ihre Aktion der Frauenorte, die ich immer mit viel Sympathie begleitet habe, wünsche ich weitere 25, 50 Jahre, denn tatsächlich Geschichte ohne 50% der Bevölkerung sich vorzustellen, ist eigentlich undenkbar. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier nicht nur Martin Luther ehren dürfen, sondern auch Katharina von Bora jährlich feiern und Tag für Tag auch präsentieren.
Diesem Schlusswort eines Mannes zu den Frauenorten kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, außer herzlichen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen den Tipp zu geben, wenn Sie es noch nicht getan haben oder selbst wenn Sie es schon getan haben, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich sehr um und sind auf den Spuren von Katharina und Martin Luther in Wittenberg unterwegs.
Ja, herzliche Einladung dazu.
Vielen Dank.
Danke.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.